Wir sind sozusagen der Motorenhersteller. Zunächst hat die Konstruktion eines Index mit, ich pack mal ein paar Werte in die Excel-Tabelle, so gar nichts mehr zu tun. Dramatischer Absturz, das Comeback, das kann man, glaube ich, schon als phänomenal bezeichnen. Am Ende geht es ja darum, dass man in diese Indizes investieren kann.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich ein Gesicht und eine Stimme hinter den vier Buchstaben in deinem ETF-Depot. MSCI, ja, egal ob World oder Acqui, Themen, Länder, man kommt an diesen Indizes nicht vorbei. Aber was steht eigentlich für ein Unternehmen dahinter? Wie werden solche Indizes aufgesetzt? Wie entscheidet sich, wer drin ist und wer draußen ist? Das und viel mehr wollen wir heute an vielen konkreten Beispielen diskutieren. Gemeinsam mit Dr. Manuel Bermes, der bei MSCI das ETF-Geschäft für die Dachregion verantwortet. Hallo Manuel, schön, dass du hier bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Manuel, erstmal so eine grundsätzliche Frage. Wer bist du? Was machst du bei MSCI? Und wie bist du da hingekommen an diese Position?
Ja, vielen Dank. In der Tat darf ich das ETF-Geschäft bei MSCI in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, verantworten. War davor bei der Deutschen Bank im Kapitalmarktgeschäft, im Investmentbanking. Und da waren ETFs die logische, inhaltliche Antwort, der nächste Schritt. Und das mache ich jetzt seit 6 Jahren. Und am Anfang lag da ein weißes Blatt Papier und die Erwartung, das Ganze sehr unternehmerisch aufzubauen. Und ich glaube, das haben wir am Ende ganz gut bisher hinbekommen.
Ja, davon konnte man sich ja auch schon bei uns hier im Podcast überzeugen. Der CEO der DWS, Stefan Hobbs, war ja auch schon zu Gast bei uns und hat ja auch dort erklärt, wie DWS mit X-Trackers dieses Geschäft weiter ausbauen wird, ETFs as a Service, und da kann man noch eine ganze Menge Wachstum erwarten, aber ein ETF braucht eben auch eine gute Grundlage, ein Index, einerseits technisch, andererseits auch durchaus Kreativität, Inspiration. Ihr liefert beides und MSCI ist ja gerade für deutsche Anleger inzwischen jetzt schon fast so ein Synonym geworden für breit gestreute Geldanlage, der World, der Acqui. Das sind die Standards. Jeder kennt irgendwie eure Produkte, aber die Firma dahinter, die ist ja eigentlich eher ein bisschen unbekannter. Dabei seid ihr selber als MSCI sogar börsennotiert seit einigen Jahren in den USA. Ist eine sehr erfolgreiche Story. Plattformgeschäft, klar, das mögen Investoren. Aber gib uns nochmal so einen kurzen Abriss. Wo kommt MSCI eigentlich her? Und wofür stehen diese Buchstaben, die uns ja inzwischen so leicht über die Lippen gehen?
Wir sind tatsächlich noch gar nicht so bekannt. Wir haben in den letzten Jahren viel dafür getan, dass unser Unternehmen, unsere Marke auch gerade hierzulande deutlich bekannter wird. Haben aber trotzdem noch einen Weg zu gehen. MSCI steht für Morgan Stanley Capital International. Morgan Stanley, eine der größten amerikanischen Investmentbanken. Und Capital International, das ist eigentlich der Nukleus, der Kern von MSCI, vom Indexgeschäft. 1969 gegründet in Genf. Wir sind halb amerikanisch, halb schweizerisch, was wenige wissen. Und Capital International hat 1969 damit begonnen, globale Aktienindizes zu berechnen.
Deshalb wissen wir jetzt auch, warum die Historie vom MSCI World, die wir ja hier im Studio im Renditedreieck auch vom Deutschen Aktieninstitut haben, die du übrigens auch auf unserer Homepage im Blogbereich nochmal zum Download finden kannst, warum die 1970 beginnt.
Absolut, Silvester 69. Und das hat man heute gar nicht mehr so auf dem Schirm. 1969, Jahr der Mondlandung. Das war eine andere Zeit, wie man Indizes berechnet hat. Um da mal eine Analogie zu finden, für eine Minute Handyvideo, für den Speicherplatz, den man dafür braucht, das hat damals, 1969, in heutiger Kaufkraft, $1 Million gekostet. Nur der Speicherplatz für eine Minute Handyvideo. Das heißt, wenn man dann Indizes berechnet, das war schon eine andere Sache. Und wir haben heute über 250.000 Indizes, die wir berechnen. Natürlich mit ganz anderen Kapazitäten, als es damals der Fall war.
Ja, also und dann ging es ja irgendwann weiter. Morgan Stanley ist ja jetzt nicht mehr die große Muttergesellschaft, sondern irgendwie seid ihr ja dann eigenständig geworden.
Genau, wir haben 1986 hat Morgan Stanley Capital International nicht nur beauftragt, die Indizes zu berechnen, sondern sagt, lass uns das doch zusammen machen. Ich glaube, da können wir gemeinsam was aufbauen. Das heißt, MSCI als Name existiert seit 1986, erstmals Abteilung von Morgan Stanley. 2007 wurden wir IPO'd, also an die Börse gebracht. Und mittlerweile haben wir 100% Free Float, das heißt 100% dann in der Hand von einzelnen Aktionären.
Ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil ihr damit wirklich unabhängig seid. Ihr seid nicht so ein Wurmfortsatz von einer Bank, die vielleicht dann auch Chinese Walls hin und her eine eigene Agenda hat, sondern ihr seid wirklich eine neutrale Indexberechnungsstelle. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt mit Blick so auf die Credibility, gerade auch von privaten Anlegerinnen und Anlegern, die in solche Produkte dann investieren. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen dazu kommen, was MSCI denn eigentlich macht. Also du hast das gerade so schön gesagt mit diesen Daten. Ja, ich erinnere mich auch noch ganz gut daran. Wir hatten damals in der Chemie AG einen Rechner, der hatte 20 Megabyte Festplatte und das galte den 90er Jahren schon als richtig gut. Wahrscheinlich die ersten Indizes so noch aus dem Spreadsheet berechnet. Inzwischen habt ihr wahrscheinlich eigene Datacenter. Aber lass uns das mal ein bisschen deabstrahieren. Wenn MSCI eine Person wäre, wie würdest du sie beschreiben?
Als Person vielleicht der Berater von hochrangigen Politikern. Das heißt, wir koordinieren Themen im Hintergrund, wir ziehen so ein bisschen die Strippen, wir stimmen verschiedene Meinungen miteinander ab und beraten dann am Ende die Politiker. Aber ich würde vielleicht noch eine andere Analogie ins Feld führen, die vielleicht etwas besser passt. Wir sind sozusagen der Motorenhersteller. Die ETF-Anbieter, dann die Fahrzeughersteller, die das Chassis um diesen Motor drumherum bauen. Oder um das nochmal eins weiterzuführen, wenn man ein Formel-1-Auto nimmt, da ist der Motor ja auch ein ganz wichtiger Kern und auch ein großer Teil am Ende des Erfolgs.
Ja, und der Motor der Formel 1, der liefert dann ja auch Impulse für die Serienfertigung von Autos, so war es zumindest über viele Jahrzehnte. Und das ist ja dann auch so ein Thema, dass ihr irgendwo so einen Datenschatz habt und dass ihr den dann auf verschiedene Arten und Weisen distribuiert. Natürlich, eure Daten sind Basis für Indizes, aber man kann ja bei euch auch eine ganze Menge Research lesen. Man kann es auch dann natürlich einkaufen, spezielle Zugänge. Spannend, da kommen wir dann gleich noch auf dieses Thema, was du sagtest mit der Beratung von Politikern. Denn es ist ja schon so, es ist nicht nur ein Datenbusiness, sondern es sind ja grundsätzliche Entscheidungen auch zu treffen. Ja, wie werden jetzt bestimmte Aktien, bestimmte Wertpapiere einsortiert? Und das kann ja durchaus auch dann ein Politikum sein, beziehungsweise das kann Kapitalströme auslösen oder versiegen lassen. Kommen wir gleich zu. Aber wir wollen jetzt hier keine Investor Relations Story machen, aber dennoch, vielleicht willst du ja MSCI nicht nur mit dem World oder dem Acqui im Portfolio haben, sondern überlegst, naja, man könnte ja auch mal einen Satelliten da reinnehmen und ein bisschen an der Indexing Company verdienen. Wir wollen jetzt nicht detailliert über die Aktie sprechen, aber also du musst ja auch irgendwie bezahlt werden, ja, deine Kolleginnen und Kollegen auch. Wie verdient ihr denn jetzt eigentlich Geld als Indexanbieter?
Das Geschäftsmodell im ETF-Bereich ist eigentlich sehr stringent und klar. Wenn ein Investor ein ETF kauft ins Portfolio, zahlt er dem ETF-Anbieter eine gewisse Gebühr, sagen wir mal 0,1%, 10 Basispunkte im Jahr. Das nochmal zu verdeutlichen, bei 10.000 Euro Anlagevolumen reden wir von 10 Euro fürs ganze Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Und wir bekommen einen ganz kleinen Teil davon ab.
Von den 10 Euro?
Von den 10 Euro.
Und die sind dann in aller Regel also volumenabhängig. Das genau, heißt, ihr habt also nicht so eine Fix-Fee, dass ihr sagt, also ihr berechnet den Index, man lizenziert den und fein, zahlt irgendwie $50.000 und dann kann man mit dem Index machen, was man will, sondern ihr sagt schon, na, wir wollen schon da skalierbare Erträge sehen als Company und wollen nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, daran partizipieren, wenn in diese Produkte auf die Indizes auch richtig Geld reinkommt.
Genau, im ETF-Geschäft ganz klar volumenabhängig, assetabhängig, das Gebührenmodell. Und jetzt merkt man aber schon, das ist ein sehr kleiner Teil von ohnehin nur einem kleinen Teil. Das heißt, wir müssen hier über große Volumen sprechen. Um hier mal die Zahlen zu verdeutlichen, wir haben weltweit ETFs auf MSCI-Indizes, die Assets Under Management beinhalten von mittlerweile über 2 Billionen US-Dollar. Das sind 2 mit 12 Nullen. Und Indizes...
Also sozusagen eine halbe Nvidia.
Eine halbe Nvidia, es kommt ziemlich genau hin. Oder insgesamt Produkte, die an unsere Indizes gebenchmarkt werden, also die unsere Indizes als Vergleichsmaßstab nutzen, da liegen wir mittlerweile bei über 17 Billionen US-Dollar.
Okay, das heißt also, wenn so ein Fondsmanager hingeht und sagt, ich mache jetzt internationale Aktien und ich brauche eine Benchmark, ich brauche einen Vergleichsmaßstab, damit ich auch gegenüber meinen Anlegerinnen und Anlegern rechtfertigen kann, warum ich hier 2% Gebühren charge, muss ich ja zumindest zeigen, ich bin besser als der Markt, damit der sich vergleichen darf mit dem MSCI World beispielsweise, muss der an euch eine Gebühr zahlen. Die ist ja wahrscheinlich dann aber fix, oder?
Die ist fix, genau. Die hat dann mit den Assets
und dann liest man also im Factsheet hier Fondsmanager XY gegen Benchmark, dann kriegt er von euch die Daten und der darf halt dann sagen, ich vergleiche mich mit dem MSCI und dafür habt ihr dann halt eine Lizenz. Auch dafür muss ja auch für eine schöne Marketing-Story, um je breiter dann eben so eine Benchmark akzeptiert ist, umso besser das Lizenzgeschäft. Dazu, wenn man in die Reports von MSCI reinschaut, quartalsweise, stellt man auch fest, es gibt eine ganze Reihe Abos bei euch auch noch. Also jetzt keine Zeitschriften-Abos, aber natürlich Daten-Abos für professionelle Investoren. Wirklich Datasets, die man also jetzt auch selbst im Bloomberg nicht ganz einfach mal eben so kurz rausziehen kann, sondern für wirklich tiefgehende institutionelle Analysen, auch natürlich wahrscheinlich für Regierungen. Das ist ja schon ein Datenschatz, den ihr da entsprechend vermarktet. Also, wenn du Interesse hast, mal ein bisschen mehr über MSCI und das Geschäftsmodell zu erfahren, naja, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, wo du eine Community-Frage zu einreichen könntest. Einfach mal eine E-Mail an podcast@scalable.capital schreiben, wenn dich das interessiert. Und dann nehme ich mir das mal vor. Oder vielleicht machen wir es mal bei Beyond the Noise. Wir wollen heute stärker in dein Thema reingehen, in das Thema, was dich wahrscheinlich noch mehr interessiert als die Aktie von MSCI, nämlich, naja, wie ist eigentlich so die Küche hinten dran bei MSCI? Wie entsteht ein solcher Index? Was sind da für Regeln? Und da ist ja beim MSCI World, der ja vielen von uns vertraut ist, eine ganze Latte an Aktien, ich glaube aktuell
1320 sind es. Es werden immer weniger.
1320 Aktien. So, jetzt haben wir schon den ersten Punkt. Es werden immer weniger. Und dann stellt sich ja die Frage, warum werden das eigentlich immer weniger? Wer entscheidet das eigentlich? Gibt es da so ein sinistres Komitee wie beim S&P 500, ja, da kriegen wir ja manchmal freitagsabends die Nachricht, dass jetzt irgendein Unternehmen neu aufgenommen wird in diesen Kreis der 500 Unternehmen. Ein anderes scheidet aus. Meistens die Neuaufnahmen in diesen Zeiten ja häufig Tech-Werte 8, 9, 10% dann gleich mal nachbörslich im Plus, weil man diese zusätzliche Aufmerksamkeit feiert und man wartet auch dann immer, wann werden denn die aufgenommen und die aufgenommen. Bei Tesla hat das lange gedauert. Momentan die Krypto-Community wartet darauf, dass Strategy es endlich schafft, aber sie sind eigentlich immer wieder übergangen worden. Aber jetzt mal, wie läuft's denn jetzt? Nimm mal konkret den MSCI World. Wie kommen da Werte rein und raus? Gibt's ein Komitee? Wie läuft das?
Ich will kurz ausholen, wenn ich darf. Also zunächst hat das die Konstruktion eines Index mit, ich packe mal ein paar Werte in die Excel-Tabelle und fertig ist mein Index, so gar nichts mehr zu tun. Um mal einen Hintergrund zu geben, allein unser Standard-Methodik-Handbuch für unsere Standard-Indizes, MSCI World, MSCI ACWI und so weiter, hat mittlerweile fast 200 Seiten. Dazu kommen Handbücher für Kalkulation, für die ganzen technischen Umsetzungen. Da reden wir nochmal über 700 Seiten. Also es ist ein sehr umfassendes Regelwerk und das ist auch schon genau das Stichwort, Regelwerk. Unsere Indizes sind standardisiert, sind komplett regelbasiert und das ist ganz wichtig und bekommen die Frage ab und zu, das ist ganz spannend, bei uns sitzt niemand irgendwo im Kämmerlein und legt das Gewicht von Nvidia und Microsoft fest, das wäre auch nicht gut, sondern es folgt ganz klaren Regeln, die haben wir über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut, will man einen Vergleich geben. Wir haben das BGB ja auch 1900 in Kraft gesetzt. Das war super solide Grundlage und das hat sich natürlich über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt, weil sich Rahmenbedingungen ändern, weil man andere Ansätze fährt. Und genauso ist es mit unserem Standardmethodik-Handbuch eben auch. Und wenn wir eine Veränderung, eine größere Veränderung vornehmen wollen, dann fragen wir immer unsere Kunden in Konsultation. Das heißt, wir legen nicht fest, wir wissen es nicht besser als unsere Kunden, sagen, wir machen das jetzt so oder so, sondern da gibt es eine Konsultation, da werden Meinungen eingeholt und am Ende dann für alle entschieden.
Ja, also ihr versucht es so objektiv und transparent wie irgendwie möglich zu machen. Man kriegt ja auch bei euch im Internet diese ganzen Regelwerke und Methodologien zum Download. Ja, das sind dann wirklich auch bei einzelnen Indizes, bei spezielleren Dingen können das ja auch mal so 20 Seiten sein. Faktorindizes kommen wir auch noch drauf. Ja, da war man ja früher eigentlich dann erstmal immer so wie der Ochs vom Berge gestanden. Inzwischen kann man sich die ja mit KI ganz gut erschließen, kann sich ganz gute Zusammenfassungen auch geben lassen. Das funktioniert tatsächlich. Ja, ich prüfe das natürlich auch immer gerne nochmal nach, ob das, was die KI, was Gemini oder Perplexity mir gibt, dann stimmt. Aber dann kann man sich einfach mal einen Eindruck davon verschaffen, dass das, was du hier erzählst, wirklich genauso ist. Und dass es natürlich dabei auch schon eine ganze Reihe dann von Grenzfragen gibt. Ja, ihr sagt dann, da kommen wir später zu, natürlich Börsenwerte sind die wesentliche Determinante. Wer groß ist, ist drin. Die Gewichtung ergibt sich aus dem Börsenwert beziehungsweise handelbaren Streubesitz. Alles fein. Aber es gibt ja nun doch vorgelagert einige Grundsatzentscheidungen, die ja dann doch erhebliche Auswirkungen haben, wo man eben nicht jetzt einfach sagen kann, ja, das ist jetzt einfach objektiv, sondern es muss ja für viele Indizes was eingeteilt werden. Und da sind wir dann auch wieder beim MSCI World, in dem ich persönlich ja ein Land vermisse, ein extrem entwickeltes Land, ja, gerade was Hochtechnologie angeht, was aber auch Zugänglichkeit und Geschwindigkeit von Internetausbau angeht, was Innovation angeht, nämlich Südkorea. Südkorea wird bei euch nicht als etablierte Volkswirtschaft im Sinne des MSCI World, der ja nur Industrieländer umfasst, klassifiziert, sondern ihr sagt, nö, also Südkorea ist ein Schwellenland. Südkoreanische Aktien finden wir im MSCI Emerging Markets. Während einer eurer Konkurrenten, FTSE Russell, sagt, nö, also Südkorea ist eine Industrienation, was mir auch irgendwie naheliegender würde. Na, ich glaube, es ist die 7. größte Exportnation der Welt. Also haben wir da ja schon irgendwie eine aktive Entscheidung. Warum wird die jetzt, machen wir es ruhig konkret, in diesem Fall Südkorea so getroffen und was stehen da überhaupt für Fragen dahinter?
Geh gleich auf Südkorea ein, wenn ich darf, kurz ausholen zu unseren Grundsätzen in der Indexkonstruktion. Zunächst bauen wir die Indizes für internationale, institutionelle Investoren. Die 3i, fangen wir hinten an, Investoren. Zunächst, unsere Indizes sollen investierbar sein. Sie sollen replizierbar sein, sie sollen den gesamten investierbaren Markt abdecken.
Okay, also ihr macht Indizes grundsätzlich schon vom Setup nicht für die Galerie, so wie man ja früher gesagt hat, also als der DAX auf den Markt kam, ne, 1988, hat man gesagt, wir brauchen irgendwas, was im Frankfurter Börsensaal hängt und was einfach so Informationen über Aktienmärkte bietet. Aber euch geht's, Information ist wichtig, aber es soll schon gleich handelbar sein.
Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich können wir bunte Bilder malen und können das in theoretischen Gedankenspielen irgendwelche Indizes konstruieren. Das kann man alles machen. Aber am Ende geht es ja darum, dass man in diese Indizes investieren kann. Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Der zweite Teil, institutionelle Investoren. Institutionelle Investoren haben oft recht große Handelsvolumina und Investitionsvolumina. Das heißt, die Märkte müssen, die Unternehmen, die Aktien müssen eine gewisse Größe mitbringen und sie müssen eine gewisse Liquidität mitbringen. Und international, ich muss als institutioneller Investor auch aus dem jeweiligen Ausland heraus investieren können. Und das ist ein Punkt, der in vielen Fällen, in vielen Ländern gar nicht so trivial ist, wie wir uns das hierzulande in Deutschland, in Europa dann vorstellen können. Kommen wir zu Südkorea. Wir haben insgesamt verschiedene Kriterien, sind drei Kategorien. Und ich will mit einem vielleicht auch Mythos aufräumen. Es ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Es geht nicht um Developed Countries, es geht um Developed Markets. Das heißt nicht um die entwickelten Länder per se, und da ist Südkorea definitiv ein Haken dran, sondern die Frage ist auch der Markt, ist auch der Kapitalmarkt entsprechend entwickelt. Das entwickelte Land ist eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung. Mal eine Zahl zu nennen, wir haben bestimmte Schwellenwerte bei der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Danach würden 70 Länder in die erste Kategorie fallen. Jetzt haben wir aber nur 23 im MSCI World. Das heißt, da fehlen ja noch ein paar. Zweite Kategorie. Hier geht's, das ist wieder dieses Größenthema, um die Frage, habe ich denn genug Unternehmen? Wir verlangen 5 Unternehmen für den MSCI World, für Developed Markets, die eine gewisse Größe mitbringen. In dem Fall sind es 7 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und eine gewisse Liquidität mitbringen. Das ist bei...
Also Börsenumsätze.
Genau, bei Südkorea auch völlig unkritisch. Es gibt viele Unternehmen, viele große Unternehmen in Südkorea.
Deswegen fällt wahrscheinlich irgendwie so Litauen, Estland, Lettland fällt wahrscheinlich raus, weil es keine 5 Unternehmen dort in der Größenordnung gibt, oder?
Das haben wir tatsächlich in vielen osteuropäischen Ländern, aber auch in Westeuropa gibt es ein paar noch weiße Flecken, die einfach nicht auf die Anzahl der Unternehmen kommen. Das ist genau.
Vatikanstadt
beispielsweise. Die Vatikanstadt definitiv. Aber auch Luxemburg beispielsweise, ein großes Finanzzentrum, aber eben kein ausgeprägten Börsenplatz, keinen ausgeprägten Handelsplatz. Und das dritte Kategorie, Kriterienkatalog, der umfasst eine Vielzahl an Marktinfrastruktur, Zugänglichkeit für internationale Investoren. Die Frage, kann ich überhaupt als internationaler Investor mich an der Börse registrieren? Wie schaut's aus mit Clearing und Settlement der Aktien? Wie schaut's aus mit Verfügbarkeit von Derivaten, beispielsweise für Hedging-Zwecke? Und da wird's bei Südkorea dann spannend. Ganz großes Problem immer noch in Südkorea ist die Konvertierbarkeit der Währung. Das heißt, die Frage, kann ich denn in den südkoreanischen Won investieren? Kann ich den konvertieren? Das gilt vor allem im Inland, in Südkorea selbst. Es gibt noch Themen bei der Registrierung als ausländischer Investor. Und dann haben wir auch noch ein paar Themen bei Verfügbarkeit von Derivaten, um Aktienpositionen als institutioneller Investor auch hedgen zu können.
Okay, also du sagst, der Zugang für Investoren zu diesem Markt ist nicht so, wie er sein muss, gemäß eurer Kriterien nach Industrieländerzuordnung. Heißt ja umgekehrt, wenn Südkorea dann aber gewisse Veränderungen auf den Weg bringen würde, was zum Beispiel die Konvertierung der Währung angeht, dann kann das ja auch einen Aufstieg auslösen, was ja unter Umständen mit immensen Kapitalströmen verbunden wäre. Ja, weil ja dann Südkorea eben auch in dem MSCI World enthalten würde wäre und entsprechend Gelder da reingehen würden. Oder vielleicht wären es ja auch Kapitalströme, die sich umkehren, weil dann geht's ja raus aus dem Emerging Market, wo Südkorea ja ein großes Land ist, ja, wo ja eine Samsung seit Jahren auch zu den Schwergewichten entsprechend zählt. Da ist natürlich dann das Gewicht im MSCI World entsprechend geringer. Aber es ist natürlich schon ein Machtfaktor, ja, diese Kriterien, weil ihr entscheidet ja damit, je nachdem, wie ihr das einsortiert, ja, wie ihr auch eure Kriterien definiert darüber, wo geht Kapital hin?
Auch da, wenn Südkorea, und die haben schon einen weiten Weg gemacht, haben sich schon deutlich entwickelt in die Richtung, ist aber auch noch ein weiter Weg zu gehen, bis die Kriterien erfüllt sind. Selbst dann, und wir verlangen auch eine gewisse Konsistenz, es ist nicht so, dass man mal kurz das Kriterium schafft und dann kommt man in den MSCI World, so einfach ist das dann nicht. Auch dann würden wir wieder eine Konsultation mit unseren Kunden durchführen. Wir würden sagen, so, Südkorea hat die Kriterien erfüllt, liebe Kunden, würdet ihr dem zustimmen, dass wir Südkorea in den MSCI World aufnehmen? Und das ist auch... Das machen wir nämlich nicht übers Wochenende, freitags bekannt geben, am Montag ist dann ein ganzes Land im MSCI World, das passiert definitiv nicht, das wäre auch nicht gut, sondern wir sagen, Konsultation, wir sammeln die Argumente und am Ende entscheiden wir gemeinsam mit unseren Kunden, ob dann das Land aufgenommen
wird. Und die Kunden, das ist dann zum Beispiel eine DWS Xtrackers, also diejenigen, die die Indizes lizenzieren. Wir als Endkunden haben da leider kein Wörtchen mitzureden.
Es sind tatsächlich... Alle unsere Kunden, die professionellen, die institutionellen Kunden, global, die Banken, Asset Manager, Wealth Manager, Versicherungen, Pensionskassen, Hedgefonds, auf dem Erdball.
Da gibt es ja noch ein paar andere spannende Länderfälle. Ja, also Polen beispielsweise ist ja eigentlich eine boomende Wirtschaft. Ja, man nimmt das ja wirklich auch sehr positiv wahr, was Polen in den letzten 30 Jahren geschaffen hat. Ist ja für uns auch gerade was Innovationstempo angeht, inzwischen sogar was Kapitalmarktkultur angeht, durchaus ein Vorteil, ein Vorbild. Ja, aber Polen gilt auch bei euch immer noch als Emerging Market.
Absolut. Polen, tolle Entwicklung, wirklich gut gemacht, die Kollegen. Wenn man sich die volkswirtschaftliche Entwicklung anschaut, haben sie jetzt sogar die Schwellenwerte erreicht. Relativ knapp, aber noch nicht so lange, aber sie haben die Schwellenwerte erreicht. Bei dem zweiten Kriterium, Frage der Anzahl der Unternehmen, Liquidität, auch alles soweit wunderbar. In der dritten Kategorie gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, bei der Aktienleihe, auch bei den Derivaten. Das sind jetzt aber keine großen Themen mehr. Das
aber heißt, ist Polen näher am Aufstieg in die erste Liga als jetzt Hertha BSC im Fußball?
Wahrscheinlich. Will mich zu einzelnen Clubs im Fußball gar nicht äußern. Ich glaube, da kann man nur verlieren, wenn man hier Position bezieht. Aber ich glaube, was man sagen kann, dass Polen, um den Vergleich zu Südkorea nochmal zu machen, schon deutlich weiter am MSCI World ist als das Südkorea.
Also Aufstieg, ja. Dann könnte man natürlich irgendwann sagen, naja, wenn man das jetzt mal auf einer Zeitachse sieht, ja, aufstrebende Volkswirtschaften wollen natürlich irgendwann in diesen Kreis der Industrieländer rein. Dann ist ja irgendwann der Emerging Markets Index leer. Wenn sie es alle nach oben schaffen.
Um das Fußballbild nochmal zu nehmen, es gibt ja neben der ersten Liga und der zweiten gibt es ja auch theoretisch noch eine dritte Liga. Das heißt, von unten kämen ja dann auch nochmal Länder nach, Volkswirtschaften, Märkte insgesamt nach. Und leer, Emerging Markets hat aktuell 24 Länder, wenn da mal eins aufsteigt. Und das kommt nicht sehr oft vor, aber wenn mal eins aufsteigt, dann ist es nicht so, dass der Index dann schon komplett
leer wäre. Ja, und also es gibt natürlich dann so ein paar Brecher, ne? So Indien beispielsweise wäre ja dann auch irgendwann mal ein logischer Aufstiegskandidat, aber da sieht man, dass ja auch da volkswirtschaftlich noch eine ganze Menge zu gehen ist. Und wir stellen das ja selber fest als Privatanlegerinnen und Privatanleger, dass der Kapitalmarkt da auch noch nicht so entwickelt ist, denn eine ganze Menge indischer Aktien, die sich so, wenn man so ein bisschen recherchiert, mal in so einem Screener total interessant anhören, die sind ja alle gar nicht handelbar für uns aus Europa heraus, ja.
Indien ist ein Musterbeispiel dafür, dass selbst für institutionelle, für professionelle Investoren der Marktzugang gar nicht so einfach ist. Also wir haben große Kunden, sehr große Kunden, die haben über ein Jahr gebraucht, um überhaupt dort mal handeln zu können. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, da Fragen der Infrastruktur, Marktinfrastruktur, Fragen der Handelbarkeit in der Tat, die sind noch auf einem ganz anderen Niveau, als wir das für ein entwickeltes Land, für einen entwickelten Markt uns vorstellen. Das heißt, in Indien gibt es schon noch ein paar Themen, da ist der Weg noch recht lang.
Dann haben wir aber auch die Situation, dass man ja durchaus, ähnlich wie im Fußball, auch mal absteigen kann. Also es gibt nicht bei euch für jeden Aufsteiger auch einen Absteiger, sondern der MSCI World, der Industrieländerindex, füllt sich tendenziell. Aber es gab auch Absteiger und der prominenteste ist, glaube ich, Griechenland. Ne? Griechenland ist ein Euro-Mitgliedsland, aber wird von euch tatsächlich als Emerging Market geführt.
Ja, Griechenland musste die erste Liga leider verlassen in der Staatsschuldenkrise. Da war Kapitalmarkt nicht mehr so aufgestellt, wie wir uns das vorstellen. Und ich hatte es ja erwähnt, es ist nicht so, dass wir ständig, auch das vielleicht ein Unterschied zum Fußball, jedes Jahr Auf- und Absteiger haben. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen eine relativ starke Konsistenz und Stabilität im Index haben. Das ist ganz wichtig. Aber natürlich muss es auch eine gewisse Durchlässigkeit geben. Und Griechenland ist so ein Beispiel, die sind abgestiegen, weil es eben nicht mehr gereicht hat an verschiedenen Punkten. Aber sie haben seitdem ganz tolle Entwicklung hingelegt in der Volkswirtschaft, ein tolles Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren gezeigt.
Börse großartig erholt, ja. Ich meine, die einzelnen griechischen Aktien sind ja auch handelbar. Ja, gibt es spannende Stories auch im Nebenwertebereich und es gibt ja auch den MSCI Greece als ETF. Also man konnte an diesem Wiederaufstieg von Griechenland partizipieren. Ist es denn jetzt so, dass die so mit Polen irgendwie schon wieder nach oben gucken dürfen oder ist da noch sehr, sehr viel zu tun?
Griechenland ist sogar ganz vorne, wenn es darum geht, wer könnte der nächste Aufstiegskandidat sein. Die haben alle Kriterien mittlerweile wieder erfüllt. Da hilft es auch, EU-Land zu sein, da hilft es auch, Euro-Land zu sein. Das Einzige, was im Moment noch fehlt nach den Kriterien, ist, dass wir eben eine gewisse Konsistenz verlangen. Nicht nur eine Eintagsfliege uns anschauen, sondern 2 Jahre lang müssen alle Kriterien entsprechend umgesetzt sein. Das schaut ganz gut aus für Griechenland. Aber auch da am Ende kommt die Konsultation. Wir fragen unsere Kunden, ob die denn es genauso sehen. Und dann kann Griechenland auch wieder in die erste Liga zurück.
Und jetzt, also ich will jetzt nicht alle möglichen Länder durchdeklinieren, aber eins habe ich natürlich noch auf der Agenda, weil es wirklich auffällt, Argentinien. Ja, ist ja sowieso ein Land, was sehr im Fokus steht aufgrund des Experiments, das Javier Milei dort nach diesen vielen, vielen Jahren des peronistischen Siechtums gerade durchexerziert, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht. Es gibt immer wieder die Frage, wie kann man in Argentinien investieren? Es gibt ja keinen in UCITS-Form zugelassenen ETF hier bei uns, auch im Scalable Broker. Einzelne Aktien sind natürlich handelbar. Da kann man sich einen eigenen Basket zu stricken. Aber wenn ich dann bei euch reinschaue in diese Übersichten im Internet, ihr veröffentlicht auch die Indexstände und die Wertentwicklung, einen ganz tollen, kostenlosen Tool für Privatanleger, ein großartiger Service. Und ich suche dann nach Argentinien, würde ich ja erstmal sagen, naja, muss ja irgendwie Emerging Market sein, ist aber nicht, ja. Dann gehe ich zu den Frontier Markets, also in die sozusagen dritte Liga, die so an der Schwelle zum Emerging Market sind. Da ist Argentinien auch nicht. Und dann stelle ich irgendwie so ein Sternchen fest, da steht, in Argentinien ist ein Standalone Market. Was heißt denn das? Bebe-Faktor?
Auch für die Emerging Markets haben wir natürlich gewisse Anforderungen. Sie sind viel niedriger als für die Developed Markets, aber natürlich brauchen wir auch da Anforderungen. Und was bei Argentinien natürlich ein massives Thema ist, ist die Frage, wie kann ich als ausländischer Investor in Argentinien investieren? Da fängt es natürlich schon an bei der Frage, wie konvertierbar ist die Währung? Und der argentinische Peso ist quasi nicht konvertierbar, zumindest nicht in großen Summen. Kapitalverkehrsbeschränkungen, natürlich lange Zeit eine sehr hohe Inflation, die wir in Argentinien gesehen haben, Marktinfrastrukturen, die auf ganz anderem Niveau sind. Das heißt, es ist einfach extrem schwer, hier überhaupt einen Zugang zum Markt zu bekommen. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann müssen wir sagen, na, das kann natürlich kein Teil vom MSCI Emerging Market sein.
Und Zugang zum Markt heißt dann auch für euch wirklich Zugang zu den Originalaktien. Ja, also zu dem, was in Buenos Aires gehandelt wird. Weil die Aktien, die du auch im Scalable Broker handeln kannst aus Argentinien, das sind ja dann aktienvertretende Zertifikate, sogenannte Depository Receipts, in der Regel mit einem Primärlisting an der Wall Street. Aber das ist für euch dann nicht relevant, sondern für euch ist wirklich entscheidend, dass man die Originalaktien kaufen kann, ja?
Am Ende muss ja auch derjenige, der diese ADRs kauft, der muss sich ja auch dann irgendwie die Aktien besorgen können. Und das ist genau das Thema. Also am Ende, da kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin, es ist kein theoretisches Konstrukt, es ist kein Gedankenspiel, sondern am Ende muss man in die Aktien investieren können. Und wenn das nicht gar nicht geht oder nur sehr schwer geht, dann kann der Markt nicht Teil von EM oder von World sein.
Genau, es ist letztendlich ja auch im Interesse von uns als Investoren, weil wenn wir ETF übersetzen mit einfach, transparent und fair, dann bedingt die Einfachheit auch schon entsprechend diesen Marktzugang. Und jetzt wollen wir uns natürlich dann mal einen Index ein bisschen näher anschauen, den MSCI World, der ja für viele der Startpunkt war, überhaupt als ETF-Investment in die Industrieländer, besser gelaufen auch als der MSCI Acqui, der ja die Emerging Markets noch enthält, der aber der eigentliche Weltindex ist, der überdies ja auch den großen Vorteil hat, dass er diese Durchlässigkeit dann hat. Aber die ganze Welt ist ja trotzdem nicht im Index dabei. Du hast gerade gesagt, MSCI World, 1320 Werte. Es sind immer weniger geworden. Warum eigentlich?
Der Hintergrund, warum es weniger sind, sind die ganz großen Werte, die schlicht und einfach dann einen gewissen Platz einnehmen im Index. Und wir haben in der Indexkonstruktion ganz klare Größenregeln. Das heißt, wir haben keine fixe Anzahl an Unternehmen, die im Index sind, sondern wir schauen uns verschiedene Größenkategorien an.
Okay, also wir haben nicht die Situation wie beim S&P 500, wo immer 500 Unternehmen drin sind, oder wie beim DAX, wo es immer 30 waren und irgendwann riesige Konsolidation und Indexreform stattgefunden hat, wo man gesagt hat, jetzt stocken wir mal auf 40. Also ihr macht das dynamisch. Wie stellt ihr sicher, dass es trotz dieser Dynamik irgendwie trotzdem objektiv ist?
Das ist genau diese Objektivität, die wir haben und die wir natürlich auch wollen an der Stelle. Wir haben globale Referenzgrößen. Das heißt, wir schauen uns das gesamte Set an, und die Westenwelt ist in aller Regel relativ. Es geht nicht um absolute Werte, sondern immer relativ im Vergleich zu meinen Nachbarn. Wir haben 3-4 Größensegmente: Large Cap, Mid Cap, Small Cap und die Micro Caps. Und die Large Caps definieren wir so, die sollen etwa 70% der gesamten Marktkapitalisierung in einem Markt abdecken. Dann kommen noch 15% dazu in den Mid Caps. Das heißt, wir kommen auf 85%. Das definieren wir als Standard. Das heißt, alle unsere Standardindizes, MSCI World, MSCI Acqui, die decken immer etwa 85% des gesamten Marktes ab. Haben wir nochmal 14% Small Caps und das 1% Micro Cap, das können wir, glaube ich, beiseite lassen. Das ist zwar eine sehr hohe Anzahl an wirklich kleinsten Unternehmen, aber wieder das Thema und die Frage, kann ich überhaupt in die gescheit investieren? Aber 85% determinieren unsere Standardindizes. So, und jetzt schwanken diese 85% natürlich nicht nur jedes Jahr, sondern jede Sekunde tatsächlich. Und diese globalen Referenzgrößen, die übersetzen wir dann auch in lokale Referenzgrößen für die einzelnen Länder. Und dann haben wir einen gewissen Trade-off. Es ist immer auch viele Kompromisslösungen, die wir in der Indexkonstruktion gehen. Das ist ganz ein natürlicher Prozess. Dass wir sagen, wir wollen auf der einen Seite eben diese 85% Marktabdeckung und wir wollen aber das Ganze global und lokal. Und jetzt sind 85% in Deutschland, andere 85% in den USA. Und in diesem Trade-off bewegen wir uns hier. Und um mal eine Zahl zu nennen, unsere Cut-off-Kriterien, also da, wo wir schneiden, gibt es zwar gewisse Puffer, aber da, wo wir schneiden, liegt bei Large Cap bei 44 Milliarden Marktkapitalisierung aktuell.
Dann sind diese 70% im MSCI World erreicht.
Ganz genau.
Also das heißt, ein Unternehmen muss, um global als Large Cap zu gelten, derzeit 44 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage bringen.
Genau.
Sonst sind 44 Milliarden schon nur noch ein mittelgroßes Unternehmen.
Genau so ist das. Und Midcap fängt bei etwa 13 Milliarden an. Und wir sprechen auch ab und zu mit größeren deutschen Unternehmen. Und wenn man denen dann mitteilen muss, dass die eigentlich bei uns nur Midcap sind, dann führt das jetzt nicht zwangsweise zu Begeisterungsstürmen. Aber so ist die Welt eben. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Die Investmentwelt ist so und ist natürlich getrieben von den sehr großen Werten in den USA.
Das heißt also, dadurch, dass die großen Werte nicht nur absolut immer größer geworden sind, sondern auch relativ zum Rest, ist eigentlich dieses Kriterium von 85% Marktabdeckung mit weniger Werten erreicht heute, als es beispielsweise vor 5 oder vor 10 Jahren der Fall war.
Und das ist genau der Grund für die Reduktion der Anzahl im MSCI World, 1320 Werte im World. Beim Acqui sind wir noch bei 2500, das sind immer 2500 Werte, das ist eine ganz ordentliche Zahl, aber auch die ist im Laufe der Jahre leicht gesunken.
Im Umkehrschluss muss ja dann die Schublade drunter, die Small Cap Schublade, ein bisschen größer geworden sein. Da haben wir ja auch den Vorteil, dass diese Indizes dann sehr breit sind. MSCI Europe Small Cap oder World Small Cap. Da haben wir ja dann überhaupt kaum noch so Größenunterschiede, sondern die sehen ja schon fast aus wie ein gleichgewichteter Index. Da haben wir ja nicht so dieses Thema, über das man ansonsten sehr gerne spricht, nämlich die Klumpen. Und das ist ja auch das, ne, wenn du, habe ich immer so den Eindruck, wenn du als Journalist im Finanzbereich gerade nicht weißt, über was du schreiben sollst, dann schreibst du einfach was über den MSCI World und seinen Tech-Klumpen und natürlich seinen USA-Klumpen, garnierst das Ganze dann mit so ein bisschen Clickbait, so wie riskant ist der MSCI World, weil er enthält ja 70% US-Werte, hat also immens Schlagseite. Und da gab es ja dann auch schon irgendwie, also in der FAZ hat irgendeiner mal geschrieben, was ich ein bisschen merkwürdig fand, der MSCI World ist eine Mogelpackung. Wie geht ihr als Indexanbieter mit diesen ja, dieser Kritik und diesem Clickbait gegenüber eurem ja doch, ja, wichtigsten Produkt, eurem Leuchtturm im Aktienbereich um?
Es ist tatsächlich der Evergreen, des Feedbacks, dass der Equi, der World, natürlich ein hohes US-Gewicht haben. Und um damit dem Ergebnis vielleicht mal anzufangen, die Indizes bilden die reale Welt, die reale Investmentwelt sehr gut ab. Es ist eben so, dass die USA diesen hohen Anteil haben. Um die Zahlen mal zu nennen, im Equi reden wir von 64%, also fast zwei Drittel sind hier USA am MSCI Equi. Die großen US-Tech-Titel, und hier ist Tech mal in der weitergefassten Definition, die kommen auf etwa ein Viertel. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass drei Viertel der Marktkapitalisierung eben aus anderen Branchen, aus anderen Ländern kommen. Das heißt, es ist immer noch natürlich ein sehr breit diversifizierter Index. Und was uns aber eben sehr wichtig ist in dieser Diskussion, dass wir die Investmentwelt eben so umfassend und so gut wie möglich abbilden. Und alles andere wäre schlicht und einfach eine Verzerrung der Realität. Die USA hat den Zweidrittelanteil. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern das ist natürlich dem Erfolg der amerikanischen Unternehmen geschuldet.
Das hat sich einfach so ergeben, weil sie auch in den letzten, ja, 15 Jahren bedeutend besser gelaufen sind als der Rest der Welt, und zwar angetrieben von den Tech-Werten. Aber wenn wir mal so die Zeit 2008 bis 2014 nehmen, da waren es eben nicht die Tech-Werte, sondern da war es einfach relativ breit der amerikanische Markt, der sich ja auch viel schneller von der Finanzkrise erholt hat als beispielsweise die europäischen Aktienmärkte. Nicht zuletzt natürlich auch wegen der breiteren Sektorstruktur, wegen der Robustheit der amerikanischen Wirtschaft. Allerdings, du hast schon gesagt, das ist ein dynamisches Thema. Ihr bildet nur die Realität ab, und diese Realität, die ändert sich ja dann auch. Und das Schöne ist ja beim MSCI World, deswegen rede ich so gerne über ihn, wir haben eine längere Historie als beim MSCI Acqui. Ja, Acqui, die wirkliche komplette Investmentwelt fängt, glaube ich, erst 87 an, mit den Emerging Markets dabei. Viele Acqui-Indizes, auch mit Dividendenanrechnung, sind dann auch erst ab 2000 verfügbar. Aber beim MSCI World haben wir halt wirklich diese wunderbaren Datenreihen seit Anfang 1970. Und führ uns doch mal ein bisschen da durch. Wie haben sich denn so die Gewichte in dieser Zeit verschoben?
Ja, sehr gerne. Wie erwähnt, Silvester 69, die Geburtsstunde des MSCI World, und das, was viele nicht mehr auf dem Schirm haben, wir haben mit 16 Ländern mal gestartet. USA, Kanada, im Osten nur Japan und Australien, und der Rest waren damals natürlich westeuropäische Länder. Und das war's, 16 Länder. Ende 87, auch wieder Silvester 1987, kam der Emerging Markets mit dazu und somit in der Kombination World plus Emerging Market dann der Equi. 87 ein sehr aufregendes, spannendes Jahr insgesamt. Emerging Markets haben wir mit 10 Ländern mal begonnen. Aber um das auch nochmal einzuordnen, Emerging Markets haben damals am Equi insgesamt 1% ausgemacht, nicht mal 1% ausgemacht. Der Anteil IM hat sich dann bis Ende 2010 mal so auf 13% erhöht, ist jetzt sogar wieder einen Ticken darunter. Die Small Caps kamen später hinzu. Die Frage, dass wir nach der Free Float Marktkapitalisierung gewichten, auch das kam dann später hinzu.
Erklär nochmal, was ist Free Float Marktkapitalisierung?
Das ist der Streubesitz. Das heißt, wir nehmen die gesamte Marktkapitalisierung, also Aktienpreis mal Anzahl der Aktien, ergibt die gesamte Marktkapitalisierung. Und wir ziehen den Teil ab, den Ankeraktionäre halten, die also dem Markt, dem Handel gar nicht zur Verfügung stehen. Und das können Muttergesellschaften sein, das können Familienunternehmen sein, das können Stiftungsunternehmen sein, das können Staatsunternehmen sein, die eben nur einen gewissen Teil an der Börse gelistet haben, also nur ein Teil dieser Aktien überhaupt handelbar sind, weil beispielsweise 50% im Besitz, dann im Eigentum, dann diese Ankeraktionäre sind. Und die auch diesen Anteil halten und somit gar nicht dem Markt zur Verfügung stellen.
Das ist wieder dann das Thema Liquidität. Zum Beispiel eine Oracle in euren Indizes nicht das Gewicht hat, was sie eigentlich haben könnte aufgrund ihrer Potenz der Kapitalisierung. 40% der Aktien liegen bei Larry Ellison, und die fallen eben dann raus bei diesem Streubesitz. Oder bei LVMH liegt halt dann die Mehrheit bei Arnaud und seiner Familie. Auch die sind dann eben nicht handelbar und gehen da nicht ein. Deswegen müssen die eigentlich doppelt so groß sein, wie sie sind, damit sie eigentlich das tatsächliche Gewicht dann haben. Aber da sind wir wieder beim Thema Liquidität. Aber jetzt mal zurück zu den Ländern. Die USA waren also auch nicht immer die dominierende Macht im MSCI World und im MSCI Equi.
Genau so ist es. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Sie waren sogar ganz früher mal, 1976 hatte die USA schon einmal jetzt im MSCI Equi, schon einmal ein Gewicht von über 60%. Jetzt sind wir bei noch mehr.
Das war die Zeit der Nifty's, ja?
Genau
so
ist das.
Konsumwerte, sowas wie Procter & Gamble, Coca-Cola, die damals irgendwie auch so, wegen ihrer Stabilität in diesem inflationären Umfeld, glaube ich, so mit Kursgewinnverhältnis von 40-50 gehandelt worden. So, da hatten wir damals so einen ähnlichen Klumpen wie das, was wir heute im Tech-Sektor sehen. Und was ist dann passiert?
Genau, was ist dann passiert? 76 eben USA schon mal über 60%. Man stellt es ja im Moment dar, und ja, der Wert war Anfang des Jahres so hoch wie noch nie zuvor. Aber dass das ein komplett neues Phänomen ist, dass die USA dominieren. Aber dann hatten wir Mitte der 80er Jahre, wir hatten relativ hohe Inflation in den USA, wir hatten eine massive Abschwächung und Abwertung des US-Dollars und auf einmal war Japan da. 87, 88 war Japan das größte Land im MSCI World. 40% Japan, 30% nur noch die USA, der Rest von Developed Markets, im Prinzip Europa, ein bisschen Australien noch, 30% und die Emerging Markets, wie angesprochen, eben nur 1%. Das heißt, Japan mit 40% deutlich vor den USA. Und das hat auf einmal wieder gedreht. Und Japan ist massiv, massiv nach unten gebrochen.
So eine massive Spekulationswelle in Japan dann, die ja auch den Immobilienmarkt erfasste und die ihren Zenit ja ziemlich genau Ende 89 erreichte.
Genau so ist das. Japan heute nur noch bei 5% im Index, im MSCI Equi. Ein dramatischer Absturz. Aber auch ein Beispiel, dass Kapitalmärkte keine Einbahnstraße sind. Es kann eben auch mal in die andere Richtung gehen. Und Japan hat es über 30 Jahre mindestens eben erlebt. Europa eher ein schleichender Rückgang über die Zeit. Europa heute nur noch bei 15%, Emerging Markets etwa bei 10-11%.
Siehst du bei Emerging Markets aber dadurch schon ein steigendes Gewicht insgesamt über die Zeit, ne?
EM ist ganz spannend, wenn man sich anschaut, dass die Ende 2010 ihren letzten Peak hatten im Anteil. Emerging Markets haben natürlich sehr starkes volkswirtschaftliches Wachstum dahinter. Aber die USA macht es eben noch besser. Nicht beim volkswirtschaftlichen Wachstum, aber die Unternehmen in den USA. Das heißt, der Wiederaufstieg der USA, das Comeback, das kann man, glaube ich, schon als phänomenal bezeichnen.
So, jetzt haben wir die Länder, das ist eine. Aber das andere sind die Sektoren. Warum ist Amazon bitte keine Tech-Company, sondern das ist zyklischer Konsum und steckt dann irgendwie in derselben Schublade mit Home Depot, Louis Vuitton und Booking?
Das ist so. Da kommt ein schönes Beispiel, die Amazon, die Frage: Wo verdienen die ihr Geld? Was ist das Hauptgeschäftsmodell und wo kommt das Unternehmen her? Und natürlich ist die Tech-Komponente da prominent vertreten. Das ist völlig klar.
Aber vor allem, wenn wir darüber reden, wo das Geld verdient wird, das wird mit AWS verdient und das ist ein IT-Geschäft.
Aber es ist natürlich trotzdem auch ein Händler. War mal ein Buchhändler, kann ich mich noch gut dran erinnern, aber mittlerweile natürlich auch ein Handelsunternehmen. Und da muss man die Abwägung treffen, sagen, na, gehen wir in die eine Richtung oder gehen wir in die andere Richtung. Das haben wir in relativ vielen Fällen, dass Unternehmen, weil sie sich natürlich auch selbst entwickeln, auch in andere Geschäftsmodelle, in andere Sektoren dann rein entwickeln. Und dann haben wir ja ganz selten auch mal, dass Unternehmen ihr komplettes Geschäftsmodell drehen. Ich kann mich noch erinnern, das ist schon ein paar Tage her, aus der Breusack wurde mal die TUI. Also da tatsächlich auch ein Sektorenwechsel vorgenommen, das kommt auch vor. Auch da gilt wieder relativ große Stabilität, die wir haben wollen. Es kann nicht sein, dass wir alle halbe Jahr dann den Sektor wechseln, das wäre auch nicht im Sinne des Erfinders.
Und das würde dann auch wieder auf die Sektorindizes durchschlagen, denn du kannst ja zum Beispiel auch den MSCI World IT oder Consumer Staples, Consumer Discretionary, das wäre dann der Index, in dem die Amazon drin ist, die gibt's ja auch einzeln als ETFs. Und das will man ja nicht, dass da im Grunde eine Drehtür eingebaut werden muss.
Genau so ist das. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass die Tech-Unternehmen, die größten Beispiele, Nvidia, Halbleiterproduzent, Microsoft, Software, dass das wirklich Tech ist. Wir aber bei einer Amazon, die als zyklisches Konsumunternehmen definieren und auf der anderen Seite Meta, Facebook und Alphabet, Google in Communication Services einklassifizieren, weil wir sagen, dieser Kommunikationsteil ist der entscheidende bei diesen beiden Unternehmen. Aber natürlich, darüber kann man
sich... Was sie dann wieder verbindet, zum Beispiel mit einer Deutschen Telekom oder einer Verizon, weil die sind im selben Sektor drin. Ja, das heißt also, wenn du irgendwie sagen möchtest, als Privatanlegerin, Privatanleger, ich möchte jetzt nur in Tech investieren, ja, musst du dir eigentlich deine Indizes aus Sektoren selber zusammensuchen. Dann bist du bei IT, dann bist du, ja, Consumer Discretionary hast du zumindest, ich glaube, inzwischen 50% Amazon und Tesla. Ja, die erschlagen dann alles und ähnlich sind die Größenverhältnisse bei Kommunikation. Und dann hast du auch noch nicht immer so richtig alles, was Technologie ist, weil alles, was so ja hochkomplexer Anlagenbau, Hightech-Maschinen ist, das findet sich teilweise ja dann auch unter Industrie. Ja, also Siemens ist Industrie. Und wenn ich heute auf das Geschäft von Siemens schaue, dann stelle ich eigentlich fest, ja, smarte Infrastruktur, digitale Fabrik, das ist eigentlich extrem softwaregetrieben und das ist Technologieunternehmen. Aber zeigt das irgendwie, diese ganzen Beispiele, die wir jetzt hatten, dass diese Sektorklassifizierung, die ihr da ja macht, also diesen Global Industry Classification Standard, dass das irgendwie in diesen Zeiten an Grenzen stößt, zumindest wenn wir dann so hybride Themen haben wie einfach Technologie, dass die Welt da schon komplexer geworden ist?
Ich glaube, die Welt ist komplexer geworden. Darauf können wir uns definitiv einigen. Die Welt ist auch dynamischer geworden. Diese Trends finden viel schneller statt, als das früher noch der Fall war. Und natürlich ist Technologie mittlerweile überall, sagen wir mal fast überall, in den Unternehmen angekommen. Das ist ja auch gut und richtig so. Die Frage ist, setze ich Technologie nur ein? Baue sie in mein Geschäftsmodell ein oder bin ich der Anbieter dieser Technologie? Und ich glaube, das ist nochmal eine Grenze, die wir beachten müssen. Wird es in Zukunft noch mehr verschwimmen? Glaube ich, das ist auch ganz klar. Aber eben, wir müssen die Zuordnung natürlich trotzdem eindeutig treffen. Und am Ende für die breiten Indizes macht's keinen wirklichen Unterschied. Das sind dann statistische Betrachtungen. Natürlich haben wir Sektorindizes. Da kann man in diese verschiedenen Sektoren investieren. Wir haben aber auch mittlerweile andere Möglichkeiten, dass wir sagen, wir fassen die großen Unternehmen zusammen in einem Index, dann kann man ganz bewusst in die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung investieren, kann das über Faktoren abbilden, über gleichgewichtete Ansätze. Also wir haben da eine ganze Fülle von Möglichkeiten.
Also die klassischen Sektoren verlieren auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen an Relevanz. Ja, wir sehen sicherlich stärker so diese Themen, ja, die ja teilweise dann übergreifend sind über die Sektorklassifizierung, ja, wie eben Technologie, da kommt es dann drauf an. Oder wir müssen halt sagen, naja, am Ende wird wahrscheinlich alles Technologie und ein Unternehmen, das kein Technologieunternehmen wird, das wird früher oder später verschwinden oder zumindest nicht mehr zu diesen 85% gehören, die dann im MSCI World und im MSCI Acqui enthalten sind, weil es einfach nicht mehr so erfolgreich am Markt sehen kann. Also da können wir uns sicherlich drauf einigen. Und gleichzeitig diese Diskussion über die Sektoren zeigt ja auch schon irgendwie den Charme dieses MSCI Acqui. Ja, da muss ich mir darüber keine Gedanken machen, weil die Sektoren sind halt dann so gewichtet, wie halt auch die Realität ist, wie immer ich sie beschreiben will. Aber es sind eben alle Unternehmen drin. Und das ist sicherlich auch nochmal wieder ein Argument dafür zu sagen, im Kern des Portfolios nimmt man wirklich möglichst breite Diversifikation, den Acqui als echten Weltindex. Und da haben wir ja hier bei Scalable auch den eigenen ETF und ganz bewusst, dass wir gesagt haben, das ist ja für uns ein solches Kernthema, der ja auch in Zusammenarbeit mit euch entstanden ist. Und wenn wir nochmal auf die Ländergeschichte kommen, ja, auf diese Länderklumpen, da denke ich mir ja auch immer, wenn ich das dann so lese, ja, der US-Klumpen und mir einzelne Werte an im MSCI Acqui und bin beispielsweise bei einer Microsoft als einer der wertvollsten Unternehmen der Welt. Das ist ein US-Unternehmen, ganz klar. Die kommen aus den USA, die sind in den USA domiziliert, die haben da ihren Heimatmarkt, aber die haben diesen Heimatmarkt dann eben als Basis genutzt, um in alle Welt zu expandieren. Und das machen ja ganz viele so. Und inzwischen bei Microsoft 50% der Umsätze kommen eben aus Übersee, außerhalb der USA. Und das gilt für eine ganze Reihe, nicht nur von Tech-Unternehmen, sondern auch von Industrieunternehmen. Deswegen ist ja auch die Frage, ist überhaupt diese Länderklassifizierung, diese Einschätzung von Länderallokationen in so einem All-Country-World-Index wirklich relevant? Oder müsste man da nicht eigentlich ein bisschen anders vorgehen? Müsste man nicht eigentlich sagen, also wenn man über Ländergewichtung kommen will, müsste man das nach Umsätzen machen?
Das kann man natürlich auch machen, da haben wir natürlich auch Ansätze. Wir nennen das Economic Exposure. Also wir schauen uns an, wo werden denn die Umsätze der Unternehmen aus einem bestimmten Index generiert auf der Welt? Und wenn man sich da die Zahlen mal anschaut, haben wir noch immer noch die Dominanz der USA. Die ist im Prinzip immer da. 45% der Umsätze aus dem MSCI Equi oder der Unternehmen aus dem MSCI Equi kommen aus den USA.
Okay, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Also das heißt, wenn wir auf die Umsatzbasis schauen, dann müssen wir uns nicht darüber aufregen, dass 2/3 vom Equi USA sind, sondern eigentlich sind es nur 45%.
Wenn man sich rein die Umsätze anschaut. Natürlich hat die Länderzuordnung, es ist schon auch wichtig, in welchem Land das Unternehmen sitzt, welche Rahmenbedingungen es hat, Produktionsstätten, wie Wertschöpfungsketten ausschauen etc. Das ist schon auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ja, 45% der Umsätze aus den USA. Wenn man das mal runterbricht, dann wird es ganz spannend, wie auch Volkswirtschaften unterschiedlich aufgestellt sind. Die USA, eine sehr geschlossene Volkswirtschaft, ist wahrscheinlich das einzige Land, was sich in weiten Fällen autark versorgen könnte.
Alle anderen Länder nicht erst seit Trump geschlossen.
Und das schon immer im Prinzip, um das mal konkret zu benennen. Wir haben in den USA, also im MSCI USA, haben wir bis auf den Tech-Sektor, sind alle Sektoren mit einer Mehrheit der Umsätze in den USA selbst. 58% für den gesamten Index. Und der Tech-Sektor kratzt sogar an den 50%. Das heißt, man würde vermuten, die Tech-Unternehmen, die sind alle super global aufgestellt, verkaufen eben in die ganze Welt, haben Kunden auf der ganzen Welt. Und trotzdem wird fast die Hälfte der Umsätze im eigenen Land generiert. Das zeigt, selbst im Tech-Sektor, wie geschlossen, wie US-zentriert die US-Volkswirtschaft ist.
Wie stark der Binnenmarkt auch ist.
Wie stark der Binnenmarkt ist. Und auf der anderen Seite, nehmen wir mal Europa, ein ganz anderes Bild. In Europa 46% der Umsätze aus Europa selbst, aber auch hier 24% aus den USA oder Musterbeispiel Deutschland, sehr exportorientiert, 24% aus den USA und nur 22% aus Deutschland selbst. Das heißt, USA ist der wichtigere Umsatzbringer als das eigene Land.
Immer bezogen auf die Unternehmen, die in dem entsprechenden 85% Raster drin sind. Aber das sind die Unternehmen, über die wir an der Börse im Wesentlichen reden, nämlich die Large und die Midcaps. Aber es entkräftet zumindest sehr stark dieses Argument vom US-Klumpen im MSCI World. Der ist da, ist auch gut eigentlich, dass er da ist. Ja, gerade aus der Performance der letzten 15 Jahre muss man das schon sagen. Ja, aber er ist nicht so groß wie die Prozentzahlen, die rein auf Basis des Domizils zustande kommen, das dann suggerieren. Und das nimmt vielleicht auch dieser Kritik an den Indizes, an diesen Weltportfolio-Indizes ein bisschen den Wind aus den Segeln. Und ich bin dankbar, dass du diese Zahlen mal mitbringst, weil es waren jetzt für mich auch neue Zahlen, gerade dieses ökonomische Exposure, das ist ja schon spannend. Kommen wir ganz zum Schluss, nachdem wir jetzt Länder und Sektoren abgehakt haben, nochmal ganz granular auf die Ebene der einzelnen Unternehmen. Wir wollen jetzt nicht jedes MSCI World Unternehmen durchkauen. Wir haben auch schon gesagt, was der Grund dafür ist, warum es immer weniger geworden ist. Aber ihr tauscht ja nun doch da regelmäßig diese Unternehmen aus, wendet diese 85%-Regel an. Wie viel wird denn da eigentlich jetzt immer ausgetauscht? Weil ich sehe ja in meinem Portfolio dann nur den MSCI World oder den MSCI Acqui, aber der bleibt ja für mich gleich. Aber innen drin passiert ja eine ganze Menge. Der Index als dieses sich selbst aktualisierende System, wie läuft das mit diesem Austausch? Kannst du das mal so ein bisschen quantifizieren?
Wie vorhin gesagt, geht's um die Größenverhältnisse der Unternehmen, eben vor allem um die relativen Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen. Wir haben, um mal die Beispiele für AgriWorld, schaut ziemlich genauso aus, zu nennen, wir haben einen annualisierten Turnover, wie wir es nennen, also den Umschlag, Aufsteiger, Absteiger, von etwa 2%.
Okay, das heißt also
2% des Index werden im Jahr
in Summe an, also 2% der Gewichtung oder 2% der Anzahl von Unternehmen?
2% der Gewichtung. Wir haben mittlerweile vier, wir nennen das Index Reviews, das heißt viermal im Jahr schauen wir uns den Index an, machen den Vergleich nach Größe. Da kommen natürlich noch ein paar Sonderthemen dazu. Unternehmen, die neu an die Börse kommen, IPO'd werden, M&A-Aktivitäten,
das D-Listings,
D-Listings, going private, wenn Private Equity oder Familiengesellschafter dann das Unternehmen von der Börse wieder nehmen. Also da gibt es natürlich auch strukturelle Veränderungen, die wir abdecken. Aber insgesamt 2% pro Jahr Umschlag. Das heißt, wenn man das mal über 10 Jahre sieht, sind wir eben bei 20%. Der Acqui hatte im Schnitt 2750 Unternehmen in den letzten 10 Jahren. Jetzt sind wir eben noch bei 2500. Das heißt, da reden wir von 550 Unternehmen, die im Laufe der letzten 10 Jahre eben ausgetauscht
wurden. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl und ist ja auch wiederum ein ganz wichtiges Argument für Indexing allgemein. Man hält das Investment halt aktuell und Unternehmen, die heute zu den Top 100 gehören, die ja letztendlich den Index dann auch machen, die waren ja unter Umständen vor 20 Jahren noch gar nicht dabei. Ja, und ich meine, wir sehen das ja im Tech-Bereich, eine Meta-Platforms, eine Google, Alphabet, die waren vor 25 Jahren im ersten Internet-Boom entweder gerade erst gegründet oder überhaupt noch nicht existent. Ja, und das ist ja ganz, ganz wichtiges Argument für Indexing, weil die Wirtschaft wächst weiter, aber sie wird von unterschiedlichen Unternehmen eben getragen. Und ein Unternehmen dabei, auf das wir momentan natürlich ganz stark schauen, ist Nvidia, die ja ja noch so vor 7, 8 Jahren irgendwie ein Halbleiterproduzent waren. Ja, also ich kenne ja Nvidia von ganz früher noch so aus der Zeit, als ich einen PC hatte und da hat man dann so Grafikkarten da reingefriemelt. Das war Nvidia, ohne dass man damals gedacht hätte, ne, das wird irgendwann mal die wertvollste Company der Welt. Börsennotiert sind sie aber schon lange. Aber sie waren ja dann auch im MSCI World schon wieder drin und dann dieser kometenhafte Aufstieg. Kann man irgendwie quantifizieren, wie viel Performance Nvidia zum MSCI World beigetragen hat?
Das ist gar nicht so einfach zu quantifizieren, weil wir ganz viele Wechselwirkungen haben. Und da haben wir noch nicht über den Punkt gesprochen, wer hätte denn den Platz von Nvidia im volkswirtschaftlichen Sinne eingenommen? Das hätte dann irgendjemand anders gemacht. Aber lassen wir das mal beiseite, wenn man sich rein mal den Index anschaut, wie gesagt, auch da gibt es verschiedene Wechselwirkungen. Nvidia 1999 an die Börse gekommen und die waren vor 20 Jahren, waren die bei einer Marktkapitalisierung von 6 Milliarden. Heute sprechen wir von 4,5 Billionen. Aber der Beitrag, der Performance-Beitrag von Nvidia, der wird landläufig massiv überschätzt. Denn selbst Anfang der 2020er, also kurz vor Corona, hatte Nvidia einen Anteil am MSCI World, der war irgendwie bei 0,25%, ein bisschen mehr. Jetzt reden wir von 5%. Das heißt, der Anteil, das Gewicht, was Nvidia mit auf die Waage legt, das ist eine Geschichte der letzten 3, 4 Jahre. Wir haben es mal grob ausgerechnet, der insgesamte Performance-Beitrag von Nvidia, der ist bei knapp über 0,5% über die letzten 25 Jahre oder beziehungsweise seit Gründung oder seinem IPO von Nvidia. Im Vergleich dazu, der Index hat in der Zeit mehrere 100% zugelegt.
Okay, aber es ist natürlich ein Unternehmen, das es trägt und 5% auch selbst in Relation zu mehreren 100% ist ja schon dann signifikant, wenn man insgesamt 1500 Unternehmen hat. Und da sehen wir ja schon dann auch wieder das, was ja die akademische Forschung bewiesen hat. Also insbesondere Henrik Bessenbinder, der ja sagt, 4% aller Unternehmen nur, sorgen dafür, dass wir diese Aktienrenditen, diese Überrenditen am Aktienmarkt haben gegenüber Staatsanleihen mit ihren entsprechenden Zuwächsen. 4% schaffen tatsächlich diese Outperformance des Aktienmarkts, diese Werte. Und der Rest schafft keine Werte, ist ein Nullsummenspiel, beziehungsweise zerstört dann Werte. Und insofern ist Nvidia auch selbst mit den 5%, und danke, dass du das mal so irgendwie festgemacht hast, dass wir mal eine Orientierung haben, natürlich schon bemerkenswert. Und genau daran bin ich ja dann auch beteiligt. Und blöd ist es halt gerade in den letzten Jahren gewesen, wenn ich ein Portfolio hatte, in dem ich vielleicht einige gute Aktien drin hatte, aber auch genügend schlechte, und ausgerechnet Nvidia eben nicht dabei hatte.
Definitiv. Und wir wissen es nicht, zumindest ich weiß es nicht, welche Werte in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren die Stelle von Nvidia einnehmen. Das kann Nvidia selbst sein, aber es kann ja natürlich auch ein ganz anderes Unternehmen sein. Und das ist natürlich das Schöne an einem Index, dass die Wahrscheinlichkeit, den Gewinner in 5 Jahren, in 10 Jahren, 20 Jahren schon im Index zu haben oder der dann irgendwann in den Index aufgenommen wird, dass die gar nicht so gering ist.
Ja, da sind wir dann eigentlich wieder beim guten Jack Bogle, der mal gesagt hat, such nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kauf gleich den ganzen Haufen. Und wie das geht mit ETFs, das weißt du. Wie sich das unten drunter verhält, was da so alles passiert, das haben wir jetzt mal ein bisschen aufgedröselt mit einem Blick in die Indexküche. Vielen Dank, Manuel Bermes, für diese Insights. Und vermutlich hast du auch noch eine ganze Reihe Fragen rund um Indexing. Und ich kann dich beruhigen, das ist nicht das letzte Mal, dass ich mit Manuel Bermes hier zusammengesessen habe. Wir machen gleich noch einen weiteren Exkurs. Aber für jetzt erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch gerne ein paar Sterne, schreib uns eine Bewertung, erzähl's weiter. Und wenn du weitere Fragen hast, ja, dann stell sie doch einfach. Schreib sie uns an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken bei Scalable Capital oder bei mir Instagram @cwröhl. Für heute danke, dass du dabei warst, und tschüss aus Berlin.